Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reza am Mikrofon. Schönen guten Abend. Eigentlich hätte es für die deutsche Sozialdemokratie heute ein großer Tag sein können. Nach jahrelangem Ringen wurde heute im Deutschen Bundestag endlich das Herzensprojekt der GenossInnen beschlossen, die Grundrente. Doch wieder mal wurde der SPD die große Show gestohlen, ausgerechnet von einem eigenen Mann. Am Ende des Tages sprechen mehr Menschen über die Beratertätigkeit des ehemaligen SPD-Chefs Sigmar Gabriel beim umstrittenen Fleischproduzenten Tönnies als über die Grundrente. Steht sich die SPD selbst im Weg? Darüber gleich ein Gespräch mit Hilde Mattheis, Sprecherin des linken Flügels der Partei. Außerdem in dieser Sendung Milliarden gegen Corona. Der Bundestag verabschiedet den zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Und die Türkei beschwert sich in Berlin über die andauernde Reisebeschränkung. So viel Geld gab es noch nie. 509 Milliarden Euro will der Bund dieses Jahr ausgeben. Mit so vielen neuen Schulden wie noch nie. Insgesamt 218 Milliarden Euro. Die Corona-Krise macht es notwendig und sie macht es möglich, dass die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt wird. All das hat der Bundestag heute beschlossen. Zur Sorge der einen und zur Freude der anderen. Zum Beispiel von Finanzminister Olaf Scholz.
Aus meiner Sicht zeigt doch diese Krise, dass die politische Demokratie in Deutschland, die Regierung, die Parlamente, der Föderalismus eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Wir können schnell entscheiden. Und weil wir mehr diskutieren und mehr Beteiligte haben als in vielen, vielen anderen Ländern, treffen wir auch bessere Entscheidungen. Auch das ist das Ergebnis dieser Beratung.
Scholz preist den Nachtragshaushalt mit seinen Milliardenprogrammen zur Konsumankurbelung, Hilfen für Familien und Kommunen sowie Forschungs- und Innovationsförderung als Aufbruch in die Zukunft. Doch die Freude ist auch in der Regierungskoalition nicht ungetrübt. Auf 43% wachse die Staatsverschuldung, sagt Eckhard Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion.
Ich glaube, so leicht und locker zu meinen, dass das immer so weitergeht wie in diesem Haushalt, 509 Milliarden Umfang, 218 Milliarden neue Schulden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, auch hier sollten wir im deutschen Parlament deutlich machen, wir müssen in der Zukunft auch Maß und Mitte behalten. Nicht sparen, aber Maß und Mitte müssen wir schon behalten.
Die Notlage, auf die sich die Koalition nun berufe habe, ist tatsächlich spätestens seit Mitte März nicht mehr gegeben, meint Peter Böhringer, AfD und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Die Corona-Pandemie sei nicht gefährlicher als eine normale Grippe. Die Bundesregierung opfere die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf Grundlage zweifelhafter Daten und Spekulationen.
Die Notsituation gemäß Artikel 115 Grundgesetz ist in gesundheitlicher Hinsicht nicht gegeben und ihr Eintritt war in wirtschaftlicher Hinsicht auch nicht der Kontrolle des Staates entzogen, wie es der Artikel 115 verlangt. Ganz im Gegenteil ist schon seit März der Staat die Hauptursache für die Notlage.
Der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit wird vor allem von der FDP begründet. Otto Fricke, Haushaltsexperte der Liberalen, verweist auf eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofes, der vor wenigen Tagen Zweifel an der Notwendigkeit einer, so wörtlich, aufgeblähten Kreditaufnahme formulierte und auf vorhandene Rücklagen des Bundes verwiesen hatte.
Rücklagen sind für Zeiten der Not und dann löst man sie auf und nicht wie Sie, Herr Minister, man vergrößert sie noch, um sich für den Wahlkampf und die eigene Kanzlerkandidatur eine Reserve zu holen.
Auch nach den Daten des Bundesrechnungshofes hätte der Bund Überschüsse aus den vergangenen Jahren in Höhe von gut 48 Milliarden Euro einsetzen können. Eine Kreditaufnahme sei dann nur noch in Höhe von rund 14 statt 62 Milliarden Euro nötig gewesen. Linke und Grüne kritisierten in der Debatte nicht die Höhe, wohl aber die Verwendung der Mittel. Die Grünen forderten mehr Investitionen in den Klimaschutz, Linke forderten eine Pandemiezulage von je 200 Euro für Empfänger von Hartz-IV-Hilfen.
Der Beitrag von Stefan Detjen. Und gerade mit Blick auf die sozial Schwachen hat die Große Koalition noch ein anderes milliardenschweres Großprojekt heute beschlossen, die Grundrente. 1,3 Millionen Menschen, davon 70% Frauen, sollen von diesem Aufschlag profitieren. Seit Jahren wurde darüber gestritten. Erst unter der Woche kam die Einigung. Daran erinnerte auch die heutige Debatte im Bundestag.
Ja, eine Demokratie macht der Kompromiss aus, aber die Widerstände waren schon sehr hartnäckig von euch, deshalb sage ich das auch so klar.
Ja, es war ein hartes Ringen zwischen Union und SPD, bis die Grundrente nun heute vom Bundestag beschlossen werden konnte. Auf das die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Katja Mast, in der Debatte nochmal hinwies. Vor allem mit Blick in Richtung der CDU- und CSU-Abgeordneten. Seit mehr als einer Legislaturperiode drängt die SPD auf diese Leistung, die im aktuellen Koalitionsvertrag nun festgeschrieben worden ist. Zunächst rangen CDU, CSU und SPD um die Frage, welche Kriterien für die Rente erfüllt werden müssen und wie diese überprüft werden. Zuletzt ging es um die Finanzierung. Geplant war, dass die Grundrente, die voraussichtlich zwischen 1,3 und 1,6 Milliarden Euro pro Jahr kosten wird, unter anderem über Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer gestemmt wird. Diese Steuer ist allerdings noch nicht in Sicht, weshalb nun die Grundrente zunächst aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Etwas, dem die Union nur zähneknirschend zustimmt.
Ich hätte mir gewünscht, der Finanzminister hätte nicht nur markig von der Seite kommentiert die Debatte, sondern kraftvoll geliefert. Da wird nachzulegen sein, aber weil das jetzt nicht auf dem Tisch liegt, dafür machen wir nicht die Rentnerinnen und Rentner zu Leidtragenden, sondern das wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens nachzuliefern sein.
So der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Hermann Gröhe. Dennoch, auch die Union steht nun, bis auf Teile des Wirtschaftsflügels, hinter diesem Projekt der Großen Koalition.
Die Grundrente kommt und das ist eine gute Nachricht für dieses Land.
Meint Gröhe. Beim Koalitionspartner ist die Freude über den heutigen Abschluss dieses seit Jahren geforderten Projektes natürlich noch um einiges größer. Arbeitsminister Hubertus Heil.
Die Grundrente ist das zentrale sozialpolitische Reformprojekt dieser Bundesregierung. 1,3 Millionen Menschen werden von ihr profitieren.
So Sozialdemokrat Heil. Die Opposition hingegen, sie kann der Grundrente in ihrer jetzigen Form nichts abgewinnen und übt scharf Kritik. Die FDP bezeichnet das Projekt als sozialpolitische Irrfahrt. Viele Menschen würden davon nichts haben.
Von den Hunderttausenden Menschen, die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben und trotzdem in der Grundsicherung landen, gehen 3/4 bei ihrer Grundrente leer aus.
Rechnet Johannes Vogel vor, rentenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Zudem, so der Liberale, sei die Grundrente auch finanzpolitisch nicht überzeugend. Die AfD kritisiert in dieser Debatte vor allem die Berechnung der Grundrente, sie sei zu kompliziert. Und aus Sicht der Linken genügt das, was heute beschlossen worden ist, bei weitem nicht.
Denn die sogenannte Grundrente ist keine.
So Linken-Politiker Matthias W. Birkwald. Seine Partei schlägt stattdessen eine Mindestrente von 1.050 Euro vor. Auch aus Sicht der Grünen ist die Grundrente nicht ausreichend und zu kompliziert. Sie wollen ebenfalls eine Mindestrente. Voraussetzung, man muss mindestens 30 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Für die Grundrente der Großen Koalition müssen es mindestens 33 Beitragsjahre sein.
Katharina Hamburger berichtete, und morgen soll dann der Bundesrat das Projekt Grundrente abschließen. Wir müssen raus ins Leben, da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Für diesen Satz hat Sigmar Gabriel einmal außerordentlich viel Applaus von seinen SPD-Parteigenossinnen geerntet. Das ist mehr als 10 Jahre her und jetzt scheint es vielen so, als setze Gabriel das um, was er in seiner Bewerbungsrede für den Parteivorsitz damals angekündigt hat. Sie sind empört darüber, dass ihr langjähriger Parteivorsitzender den umstrittenen Fleischproduzenten Tönnies seit Anfang des Jahres gegen ein hohes Gehalt beraten hat. Angela Ulrich mit den Einzelheiten.
Es gibt viel Spott, aber auch harsche Kritik am früheren SPD-Chef. Sigmar Gabriel hat bei Tönnies nach Schröderscher Manier die Hand aufgehalten, sagt grünen Wirtschaftspolitiker Dieter Janicek der Rheinischen Post. Auch Parteikollege Cem Özdemir ist erbost. Schade, dass Gabriel nur als Berater in Sachen Schweinepest bei Tönnies angestellt war, schreibt Özdemir auf Twitter. Für Hygiene, faire Löhne und Sozialstandards wäre vielleicht die bessere Investition gewesen. Auch die beiden SPD-Chefs Esken und Walter Borjans rüffeln den Vorvorgänger und erinnern an die SPD-Grundwerte. Daraus ergebe sich, zu wem man besser Abstand halte, machen die beiden klar. Die SPD-Linke Hilde Mattheis wird sogar lautstark wütend. Gibt es irgendeine Lobbyschweinerei, die du der SPD ersparen möchtest? Fragt sie den Genossen Gabriel auf Twitter. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ätzt: Nachricht des Tages, Tönnies kann auch gute Gehälter zahlen. Der frühere SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Gabriel war im Frühjahr 2020 für den Fleischkonzern Tönnies als Berater tätig. Das hat das ARD-Magazin Panorama enthüllt. Gabriel sieht das weiterhin nicht als Problem an. Er sei da bereits seit 2 Jahren nicht mehr Minister gewesen und auch nicht mehr Mitglied des Bundestags, sagt Gabriel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daher gäbe es weder ein rechtliches Problem noch einen Interessenkonflikt.
Ärger und Spott. Gegenüber Sigmar Gabriel im linken Flügel seiner Partei war Gabriel schon immer umstritten. Deren Sprecherin ist Hilde Mattheis. Ihre Empörung haben wir im Beitrag gerade schon gehört. Über ihre Haltung konnte ich mit ihr vor der Sendung ausführlich sprechen. Zunächst wollte ich von ihr wissen, ob sie selbst gerne Fleisch esse.
Ich bin sehr zurückhaltend, was Fleischessen anbelangt. Vor allen Dingen esse ich kein Schweinefleisch.
Warum ist es dann aber verwerflich, für einen Fleischproduzenten zu arbeiten, wie Sigmar Gabriel?
Na, Sie wissen ja, dass es natürlich ein Geschmäckle hat, mehr als ein Geschmäckle. Wenn jemand, der wirtschaftspolitisch so aktiv war in seiner politischen Zeit, jetzt für ein großes Unternehmen mit Milliardengewinnen und Millionengewinnen dann als Außenkurier tätig ist, das heißt, alle Kontakte mitnimmt und versucht, auf dem chinesischen Markt oder auf dem afrikanischen Markt die Tür zu öffnen für jemanden, der in Niedersachsen seinen Betrieb hat. Finde ich, ist schon ein bisschen schwierig.
Aber Tönnies, der Konzern, macht ja nichts Verbotenes. Es ist ein legales Unternehmen und laut der Auftragsbeschreibung sollte Gabriel da neue Transportmöglichkeiten mit der Eisenbahn nach China eruieren. Das heißt, im Endeffekt hätte er sich für den Erhalt deutscher Arbeitsplätze eingesetzt.
Na, er hat 10.000 Euro dafür bekommen und in der gleichen Firma, in dem gleichen Unternehmen haben Menschen gearbeitet, die zu unsäglichen Bedingungen gearbeitet haben und zu einer wahnsinnig schlechten Bezahlung und ihre Gesundheit ruiniert haben. Und das ist natürlich etwas, was Sigmar Gabriel in seiner Zeit als Wirtschaftsminister gewusst hat. Also das ist etwas, wo ich glaube, dass auch gegen so einen Kodex verstößt, dass man nicht in einem Unternehmen ist, dass man zu politisch aktiven Zeiten aufgefordert hat, seine Arbeitsbedingungen anders auszugestalten. Ich finde, das ist schon eine schwierige Kommunikation, wenn man das rechtfertigen will.
Also wäre es weniger verwerflich, wenn Gabriel jetzt im Aufsichtsrat bei VW sitzen würde, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, ebenfalls SPD.
Ihre Frage war anders angelegt, deswegen habe ich die so beantwortet. Ich glaube, dass es einen Kodex für Abgeordnete geben muss. Und das haben wir ja auch schon nicht nur für Abgeordnete, sondern für vor allen Dingen Leute, die ein Regierungsamt bekleidet haben, dass nicht nur nach 18 Monaten Karenz sie in Wirtschaftsunternehmen einsteigen können, sondern dass diese Karenzzeit durchaus etwas ausgedehnt gehört. Und ich glaube auch, dass man genau festlegen muss, in welchen Bereichen sie dann tätig sein sollten als ehemalige Regierungsmitglieder. Und wenn ein ehemaliger Wirtschaftsminister wirtschaftspolitische Aufgaben aus einem Unternehmen erhält, ist das etwas, was natürlich diesen Tätigkeitsbereich in der Politik berücksichtigt bzw. nutzen soll. Und das finde ich schon sehr schwierig.
Gabriel hat aber die Karenzzeit abgewartet. Da frage ich mich, wenn Tönnies jetzt nicht wegen dieser Corona-Infektion in der Kritik stände, gäbe es dann nicht so einen großen Aufschrei?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass es jetzt nicht nur um Sigmar Gabriel ist, sondern ich glaube, es ist gerechtfertigt bei allen Fällen. Und wir haben ja im Wochentakt aus anderen Fraktionen ebenfalls auch Verbindungen in die Wirtschaft hinein, sei es in aktiver Zeit, sei es nach aktiver Zeit. In aktiver Zeit hatten wir den Fall Amthor jetzt. Und ich glaube, es ist dringend geboten, dass wir nach anderen Staaten, wie zum Beispiel Kanada oder Spanien, sehr stärker auch uns mit solchen Lobbyfragen beschäftigen und klare Regeln aufstellen, was Parlamentarierinnen und Parlamentarier transparent offenlegen müssen, welche Nebeneinkünfte auf jeden Fall nicht gehen. Das schaffen andere Länder und das sollten wir auch schaffen.
Wer bestimmt denn in der SPD, was richtig ist und was falsch, was angemessen ist und was nicht?
Sie wissen, dass wir eine demokratische Partei sind und das sind Mehrheitsentscheidungen. Und ich glaube, dass wir uns auf letzten Parteitagen durchaus auch mit diesem Thema beschäftigt haben.
Im Grundwerteprogramm der SPD steht auch, Freiheit bedeutet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben und man sollte die Chance haben, seine Fähigkeiten zu entfalten. Freiheit, das passt auch auf den Fall Gabriel ganz gut.
Freiheit bedeutet ja durchaus auch, solange ich die Freiheit anderer nicht einschränke und sobald ich andere Werte auch beschneide, die die Gesellschaft und die Allgemeinheit betreffen, ist das mit der Freiheit schon nicht mehr ganz so, wie Sie das darstellen. Und das finde ich auch richtig.
Frau Mattheis, ab Juli soll Gabriel möglicherweise in den Aufsichtsrat bei Siemens Energy gewählt werden. Ist das auch verwerflich?
Also wissen Sie, ich finde, dass wir uns zuallererst einmal um diejenigen auch bemühen müssen, die in der aktiven Politik sind und da klare Regeln aufstellen. ich will jetzt an dem Fall Sigmar Gabriel gar nicht so groß rauf und runter diskutieren. Ich bin der Meinung, dass wir alle in der Politik auch nach der aktiven Zeit dazu beitragen müssen, dass das nicht, da was als Vorurteil in unserer Gesellschaft sich ja schon längst in die Köpfe gesetzt hat und wo es ja auch darum geht, die Demokratie zu verteidigen, dass nämlich Parlamentarier und Parlamentarierinnen nicht das Interesse der Bevölkerung vorrangig im Kopf haben, sondern nur ihre eigenen Interessen, dass wir das mit jeder Faser immer wieder widerlegen und nichts tun, was diese Vorurteile, auch diese populistischen Argumente von auch rechtsextremen Parteien unterstützt. Das sollten wir wirklich alle vermeiden. Mhm. Und da bin ich schon dafür, dass da jeder seine eigene Verantwortung trägt.
Ist Sigmar Gabriel ein echter Sozialdemokrat?
Ich habe ihn nie als anderen gesehen. Und ich finde, auch wir Sozialdemokraten müssen uns immer fragen, ob das, was wir tun, tatsächlich auch unserem, ich sage es mal, Werteauffassungen entspricht. Das finde ich auch. Das ist aber ein Anspruch, den ich an alle habe. Und ich glaube, das sehen alle auch so.
Sie haben den Fall Amthor angesprochen. Da schien es mir jetzt so, dass die Union da doch relativ sachlich mit dem Fall umgegangen ist, auch wenn das hart an der Grenze zur Legalität war oder möglicherweise diese Grenze auch überschritten hat. Jetzt scheint es mir so im Fall Gabriel, dass sich die Sozialdemokraten da so ein bisschen zerfleischen, also dass diese Debatte da sehr emotional geführt wird.
Das glaube ich nicht, dass wir uns zerfleischen. Wäre auch ein blödes Bild, wenn wir das mit Honjes in Verbindung bringen.
Das stimmt.
Ich glaube, dass es ein Stück weit auch damit zusammenhängt, dass es für uns natürlich schon ein Punkt ist, wo wir unseren eigenen Anspruch immer wieder auch mit in die Waagschale werfen. Und dieser Anspruch, den ich vorhin ja auch schon formuliert habe, ist, dass wir uns auf jeden Fall mit solchen Regeln bewegen, die auf gar keinen Fall irgendetwas produzieren, was den Parlamentarismus und letztlich der Demokratie schadet.
Hilde Mattheis, Sprecherin des linken Flügels der SPD, über die Aktivitäten ihres Parteigenossen Sigmar Gabriel beim Fleischhersteller Tönjes. Unabhängig davon haben unterdessen die Sozialdemokraten im Bundestag für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie geworben. Damit beginnen unsere Kurznachrichten. Franka Welz.
Während einer Bundestagsdebatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie hat Bundesarbeitsminister Heil von der SPD um die Unterstützung der Abgeordneten für die geplanten Gesetzesverschärfungen der Bundesregierung geworben. Dabei geht es vor allem um das Verbot von Werkverträgen in der Branche, die Durchsetzung des Mindestlohns sowie bessere Kontrollmöglichkeiten der Arbeits- und Unterbringungsbedingungen der Beschäftigten. In der für Bundestagsverhältnisse leidenschaftlich geführten Debatte nannte Heil es eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet würden. Die Bundesregierung werde das beenden. Nordrhein-Westfalens Arbeits- und Gesundheitsminister Laumann von der CDU sprach im Zusammenhang mit den großen Schlachtbetrieben von organisierter Verantwortungslosigkeit und betonte, wie wichtig es sei, dass die Behörden bessere Möglichkeiten für flächendeckende Kontrollen erhielten. Die Redner der FDP-Fraktion kritisierten, die Behörden hätten in der Vergangenheit bei den Vorgängen in der Fleischindustrie zu oft weggeschaut. Die Corona-Pandemie erfordere nun schnelles Handeln. Die Linksfraktion warf der Bundesregierung vor, das Thema jahrelang ignoriert zu haben. Die Sprecherin für gute Arbeit der Fraktion Ferschel sagte so wörtlich, das Schweinesystem in der Fleischindustrie sei seit Jahren bekannt und beute Mensch und Tier aus. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Ostendorf, forderte grundlegende Veränderungen in der Lebensmittelproduktion. Das System sei krank, so Ostendorf. Den Preis für Billigfleisch zahlten Menschen, Tiere und Natur.
Mehrere Bundesländer haben die schärferen Fahrverbotsregeln für Raser vorerst ausgesetzt. Marcel Heberlein.
Aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums gab es einen Formfehler bei der neuen Straßenverkehrsordnung. Deshalb sollen die Bundesländer die härteren Strafen für Raser erstmal aussetzen und vorerst wieder die alten, laxeren Regeln anwenden. Das Saarland, Bayern und Niedersachsen haben schon reagiert. Auch andere Länder könnten dem Ruf folgen. Aus Sicht des ADAC heißt das, alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die nur wegen der neuen Regeln ihren Führerschein verloren haben, sollten jetzt Einspruch einlegen bzw. den Führerschein zurückverlangen. Der neue Bußgeldkatalog gilt erst seit April. Er sieht unter anderem vor, dass der Führerschein schon weg ist, wenn man innerorts 21 km/h zu schnell war oder 26 km/h außerorts. Niedersachsens Innenminister Pistorius von der SPD übt Kritik an Bundesverkehrsminister Scheuer. Die Schlamperei in der Umsetzung des Gesetzes wolle Scheuer nun nutzen, um eine unliebsame Regelung auszuhebeln. Fakt ist, Scheuer findet die neuen Strafen für Raser zu streng und wollte sich sowieso dafür einsetzen, sie wieder zu kippen. Auch aus Thüringen kommt Kritik. Landesinfrastrukturminister Hoff von der Linken erklärte, Scheuers Agieren in der Sache sei mehr als irritierend. Thüringen will die härteren Strafen für Raser vorerst nicht zurücknehmen.
Der Bundestag hat das lange umstrittene Intensivpflegegesetz verabschiedet. Effi Seibert.
Hier geht es nicht um Heimzwang, hier geht es um Qualitätspflicht. So warb Gesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag um Zustimmung. Sein ursprüngliches Gesetz zur Intensivpflege hatte großen Protest hervorgerufen. Viele Intensivpatienten fürchteten, ins Heim zu müssen, wenn sie nicht nachweisen können, dauerhaft gut zu Hause gepflegt werden zu können. Bei Mängeln hätten die Krankenkassen ihnen Leistungen verwehren können. Das überarbeitete Gesetz kam jetzt im Bundestag durch. Nun müssen die Wünsche der Patienten berücksichtigt werden. So soll der medizinische Dienst bei baulichen Änderungen zu Hause beraten, statt die Verlegung ins Heim zu verorten. Wer nicht genug Geld aufbringen kann, soll entlastet werden, damit nicht der Geldbeutel darüber entscheidet, ob zu Hause oder stationär gepflegt wird. Trotzdem wird der medizinische Dienst jährlich überprüfen, ob die Pflege zu Hause den geforderten Qualitätsmaßstäben dauerhaft entspricht, auch um gegen Betrug bei Pflegediensten vorzugehen. Wer diese Überprüfung verweigert, kann nicht auf Leistungen hoffen, so der Gesundheitsminister. Laut Fachleuten sind rund 20.000 Menschen vor allem Beatmungspatienten betroffen. Künftig dürfen auch nur besonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte außerklinische Intensivpflege verordnen.
Die EU und Großbritannien haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen einen Tag früher als geplant und ohne Durchbruch beendet. Holger Roman.
Es gebe weiter gravierende Differenzen, erklärte anschließend EU-Chefunterhändler Barnier. Nach den Worten des Franzosen sei die EU konstruktiv in die neuen Verhandlungen gegangen. Was nach wie vor fehle, sei ein gleichwertiges Engagement von britischer Seite. Als umfassend und nützlich bezeichnete Michels Konterpart David Frost das viertägige Treffen. Auch er hob jedoch hervor, die bestehenden Meinungsverschiedenheiten über eine Reihe wichtiger Fragen seien erheblich. Im Zentrum der Diskussionen die gleichen Wettbewerbsbedingungen, im Fachjargon Level Playing Field. Für einen weitgehend ungehinderten Zugang britischer Unternehmen zum europäischen Binnenmarkt verlangt Brüssel, dass London auch künftig Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften der EU akzeptiert. Die britische Regierung lehnt das ab und will ihre eigenen Standards setzen. Heftig umstritten ist auch das Recht europäischer Fischer, britische Fanggründe zu befahren und die Regelung von Rechtsstreitigkeiten nach Ablauf der Übergangsphase. Schon kommende Woche, wie am 15. Juni vereinbart, wollen beide Seiten einen neuen Anlauf wagen. Diesmal werde man sich in London treffen, so EU-Unterhändler Barnier, der nach eigenen Worten immer noch daran glaubt, dass eine Vereinbarung möglich ist und in jedermanns Interesse liegt.
Deutschland darf sogenannte Gefährder vor ihrer Abschiebung in regulären Gefängnissen unterbringen, so der EuGH. Kerstin Annaber.
Das hat heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Im Mai 2018 wurde ein tunesischer Gefährder aus Deutschland abgeschoben. Zuvor saß er in einer Justizvollzugsanstalt in Frankfurt in Haft. Nach europäischem Recht ist die Abschiebungshaft grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen, also gerade nicht in allgemeinen Justizvollzugsanstalten, durchzuführen. Das deutsche Gesetz erlaubte damals jedoch Ausnahmen, etwa wenn die innere Sicherheit gefährdet ist. Bei dem tunesischen Gefährder ging die Ausländerbehörde davon aus, dass von ihm eine Gefahr für die innere Sicherheit ausging. Die Frage war, ob diese Ausnahme in Ordnung war. Die Antwort aus Luxemburg: ja, das war sie. Allerdings nur, wenn das Verhalten des Gefährders tatsächlich eine erhebliche Gefahr darstellt. Ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall vorlagen, müssen jetzt die deutschen Gerichte prüfen. Wichtig: es darf nur in Ausnahmefällen so laufen.
Bei einem gewaltigen Erdrutsch im Jade-Bergbau im Norden Myanmars sind weit über 100 Arbeiter ums Leben gekommen. Holger Senzel.
Die orangen Overalls der Helfer sind die einzigen Farbflecke in einer endlosen grauen Fläche. Aus dem dunkelgrauen Himmel regnet es in Strömen. Wie viele Männer noch unter der Schlammwelle begraben sind, ist derzeit unklar. Wegen heftiger Regenfälle mussten die Rettungsarbeiten an der Grenze zu China unterbrochen werden. Die Arbeiter hatten im Kachin-Staat im Norden Myanmars nach Jade gegraben. Die türkisen Edelsteine gehören zu den wichtigsten Exportgütern Myanmars. Jade im Wert von 28 Milliarden Euro wird jedes Jahr offiziell gefördert. Hauptabnehmer ist China. Doch daneben gibt es einen gewaltigen Schwarzmarkt mit dem grünen Gold. Das Geschäft mit der Jade liegt im ehemaligen Birma fest in den Händen hoher Armeeoffiziere, die dadurch ihren Einfluss in der jungen Demokratie bis heute festigen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind oft mangelhaft. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Regelmäßig sterben Jade-Arbeiter bei Erdrutschen in den Abbaugebieten. Vor 5 Jahren bei einer ähnlichen Katastrophe 116 Menschen.
Überraschende Entwicklung im Fall des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Die Ex-Freundin und langjährige Vertraute des Multimillionärs Ghislaine Maxwell ist festgenommen und angeklagt worden. Peter Mücke.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft der 58-jährigen Britin vor, zusammen mit Epstein systematisch junge Frauen angeworben zu haben, von denen manche erst 14 Jahre alt gewesen seien. Sie sollen dann von dem US-amerikanischen Investmentbanker und Multimillionär missbraucht und zur Prostitution gezwungen worden sein. Zum Teil soll Maxwell sogar an den sexuellen Handlungen teilgenommen haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum 1994 bis 1997. Die Tochter des verstorbenen britischen Verlegers Robert Maxwell soll Geschäftspartnerin und zeitweise auch Freundin von Epstein gewesen sein. Sie war am Morgen auf einem Anwesen im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Lange war ihr Aufenthaltsort unklar. Maxwell hatte Vorwürfe gegen sie stets zurückgewiesen. Epstein war vor 1 Jahr festgenommen und später tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden worden. Die Behörden gehen von Selbstmord aus. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht.
Die Zahl der Ausbildungsplätze in deutschen Unternehmen wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 deutlich sinken. Christopher Jänert.
7% weniger Ausbildungsplätze werden es wohl in diesem Jahr, so die Prognose des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, verglichen mit dem letzten Jahr. Allerdings war 2019 auch ein Rekordjahr. Seit 2001 gab es nicht mehr so viele Ausbildungsplätze. Und die Situation sei auch besser als bei der letzten Krise im Jahr 2009, heißt es. Verglichen mit damals gibt es immer noch 100.000 Ausbildungsplätze mehr, bei gleichzeitig weniger Schulabgängern. Gründe für den Rückgang bei den Ausbildungsplätzen in diesem Jahr ist hauptsächlich die Corona-Krise. Also auf der einen Seite wirtschaftliche Probleme und auf der anderen Seite waren Bewerbungsgespräche oft nicht möglich. Dazu kommt, in den letzten Jahren hätten viele Unternehmen mehr Menschen ausgebildet, als sie eigentlich gebraucht haben, heißt es. Bei den Branchen sieht es außerdem sehr unterschiedlich aus. Besonders hart von Corona getroffen sind Hotel und Gastronomie, die Medien und auch einige Industrieunternehmen. Mehr Ausbildungsangebote gibt es dagegen in der Pflegebranche. Pflegerinnen und Pfleger werden also nach wie vor stark gesucht. Und für Azubis, die schon länger dabei sind, ist die Prognose, die Übernahmechancen seien trotz allem gut.
Ermutigende US-Arbeitsmarktdaten dagegen haben die Wall Street heute angetrieben und auch auf die deutsche Börse positiv gewirkt. Bianca von der Au.
In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten steigt die Nachfrage nach Gold. So auch jetzt. Die deutsche Börse vermeldet heute einen Rekordbestand. Mehr als 220 Tonnen des Edelmetalls lagerten bis zum 30. Juni in den Tresoren des Unternehmens in Frankfurt. Zu Jahresbeginn waren es noch 18,5 Tonnen weniger. Auch bei den Aktien steigt die Kauflaune weiter. Beflügelt von den wichtigen offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA geht es für den DAX heute kräftig nach oben. Im Juni wurden in den USA 4,8 Millionen neue Jobs geschaffen. Das stimmt Anleger zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft weiter erholt. Der DAX schloss mit einem Plus von fast 3% bei 12.608 Punkten. Als Einzelwert sticht der amerikanische Elektroautobauer Tesla hervor. Er hat im zweiten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet, trotz Belastungen durch die Corona-Krise. Hinzu kommt, dass Tesla nun offiziell der wertvollste Autobauer der Welt ist. Erst vor 2 Tagen stieg der Aktienkurs des Unternehmens so stark, dass Tesla die bisherige Nummer 1 Toyota vom Thron stieß. Tesla ist an der Börse nun rund 227 Milliarden Dollar wert und damit weit mehr als die drei wichtigsten deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen zusammen.
Deutschlandfunk, 23.39 Uhr, Sie hören die Tageszusammenfassung. Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne neue Erkenntnisse über den Untergang des deutschen Finanzdienstleisters Wirecard. Die Ermittlungen zielen jetzt auf Betrug und es gibt Anzeichen, dass die Täuschungen schon viel länger andauern als bekannt. Ins Visier der Aufarbeitung rückt nun auch die deutsche Bankenaufsicht BaFin. Ihre Rolle wurde heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag diskutiert. Johannes Kuhn hat zugehört.
Der Wirecard-Skandal muss Konsequenzen haben. Doch wie diese Konsequenzen aussehen und wer die politische Verantwortung trägt, darüber ist sich der Bundestag naturgemäß uneins.
Deutschland braucht keine Behörde, die hinterher immer erklären kann, was falsch lief. Die BaFin muss entweder grundlegend reformiert und mehr Prüfungsrechten ausgestattet werden oder sie gehört als unnützes Kostenmonster weg, meine Damen und Herren.
So der AfD-Finanzpolitiker Kai Gottschalk. Am Mittwoch hatte BaFin-Chef Felix Hufeld vor dem Finanzausschuss betont, die BaFin habe im Fall Wirecard gar nicht eingreifen können. Ein entsprechendes Gutachten der privaten deutschen Prüfungsstelle für Rechnungslegung DPR hatte noch nicht vorgelegen. Widerspruch von FDP-Mann Frank Schäffler.
Ich sage Ihnen, die BaFin hätte eingreifen müssen. Nämlich das zweigestufte Verfahren. Das sieht vor, dass die BaFin bei erheblichem Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung durch die Prüfstelle hätte eingreifen können.
Den Vertrag mit der oft als Bilanzpolizei bezeichneten DPR hat die Bundesregierung diese Woche gekündigt. Doch die Regulierungslücken sind weiterhin groß. Weil die Wirecard AG ihr Bankgeschäft ausgegliedert hatte, war die BaFin erstinstanzlich nur für eine Tochtergesellschaft zuständig. Für das Finanzunternehmen Wirecard wäre die Bezirksregierung Niederbayern verantwortlich gewesen. Doch Wirecard war als Technologiefirma eingestuft worden. Fabio De Masi, Finanzpolitiker der Linksfraktion.
Einen Widerspruch, den konnte Herr Hufeld hier nicht auflösen. Er hat nämlich gesagt, dass man damals nicht in der Lage gewesen sei, sie als Finanzholding einzustufen, damit die BaFin mehr direkte Zugriffsrechte hat, dass er sich jetzt aber darum bemühen würde. Und es gab seither keine rechtlichen Änderungen. Insofern glauben wir, dass Herr Hufeld nicht geeignet ist, die BaFin neu aufzustellen.
BaFin und Finanzministerium müssen nun bis Mitte Juli einen Bericht vorlegen. Auch ein Untersuchungsausschuss steht im Raum, am deutlichsten fordert dies die AfD. Klar ist, die Finanzaufsicht wird sich ändern. Neben größeren Durchgriffsrechten für die BaFin ist auch eine stärkere Regulierung großer Wirtschaftsprüfungsunternehmen im Gespräch.
Virtuell statt real. Statt üblicherweise mit einem Auftaktbesuch der EU-Kommission hat die deutsche Ratspräsidentschaft heute mit einer virtuellen Pressekonferenz begonnen. Statt fernsehtauglichen Bildern stand so heute stärker die inhaltliche Ausrichtung im Mittelpunkt. Die Liste der Probleme oder besser gesagt Herausforderungen bleibt lang. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Noch nie stand eine Ratspräsidentschaft vor so vielen Herausforderungen. Europa befinde sich in der schwersten Situation seiner Geschichte, wie Angela Merkel die Aufgaben für die kommenden 6 Monate beschreibt.
Das schlägt sich nieder einmal durch das nach wie vor existente Virus. Das heißt, wir erleben jeden Tag, dass dieses Virus nicht verschwunden ist. Wir haben etwas besser gelernt, damit zu leben, aber auch mit Einschränkungen. Und wir sehen es an den Wirtschaftsdaten, die uns erreichen. Und das gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Und deshalb brauchte es eine wuchtige Antwort, sagt die Bundeskanzlerin mit Blick auf das 750 Milliarden Hilfspaket, das die EU-Kommission zur Verfügung stellen will. Weil der Großteil der Gelder als Zuschüsse und nicht als Kredite fließen soll, gibt es innerhalb der EU allerdings Widerstand und es ist offen, ob wie angestrebt bis Mitte Juli es zu einer Einigung kommen kann. Angesichts der schwierigen Lage zähle aber jeder Tag, mahnt Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin will gleichzeitig mit der Bundesregierung die Weichen stellen, dass die Hilfen auch einer grundlegenden Modernisierung der EU dienen.
Damit wir eben in der Tat eine klimafreundliche Wirtschaft und Politik weiter voranbringen. Das zweite große Thema ist in der Tat die Digitalisierung. Und der dritte große Schwerpunkt, wir alle wissen, unsere ganz, ganz große Stärke ist der Binnenmarkt. Wir müssen die wichtigsten Wertschöpfungsketten unserer Industrie sichern. Das ist eine der Erfahrungen, die wir aus dieser Krise auch gezogen haben.
Außerdem wird die Kommission sich mit dem sogenannten Pakt für Migration befassen. Ein Thema, das der Bundesregierung während ihrer Ratspräsidentschaft besonders wichtig ist. Noch einmal Kanzlerin Angela Merkel.
Die Kommission wird, wenn wir uns auf die finanziellen Fragen geeinigt haben, hierzu einen Vorschlag vorlegen. Und der Bundesinnenminister ist schon in engen Kontakt mit der Kommissarin Johansson. Wir werden dieses Dossier sicherlich nicht abschließen können, aber es wäre schön, wir würden ein paar Fortschritte auch erleben.
Das gilt genauso auch für die sogenannten Brexit-Verhandlungen. Natürlich wolle man vor dem Austritt Großbritanniens ein vertragliches Ergebnis.
Wir müssen uns aber auch auf den anderen Fall vorbereiten und auch das werden wir in enger Kooperation mit der Kommission machen.
Ich will es noch mal ganz deutlich sagen. Wir wollen ein Abkommen und deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, aber nicht um jeden Preis. Es geht uns darum, dass wir für unsere Industrie, für unsere kleinen und mittleren Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen aushandeln und dass wir die Integrität unseres Binnenmarktes schützen.
Das, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, müsse das Abkommen mindestens leisten. Allerdings lägen die Positionen noch so weit auseinander, dass man sich parallel zu den Verhandlungen auch auf einen harten Brexit vorbereiten müsse.
Für 32 europäische Länder hat die Bundesregierung mittlerweile die Corona-Reisewarnung aufgehoben, nicht aber für die Türkei. Sie gilt noch als Risikogebiet, vorerst bis Ende August. Normalerweise würden jetzt bereits tausende Deutsche an türkischen Stränden liegen. Die Türkei ist das drittbeliebteste Reiseland. Corona ist ein herber Schlag, somit für die türkische Tourismusbranche. Auf Schamoffensive war deshalb heute eine hochrangige Regierungsdelegation aus Ankara in Berlin, beobachtet von Klaus Remme.
Sein Freund Heiko habe ihn eingeladen, er freue sich über den Besuch in Berlin und gratuliere zur Ratspräsidentschaft, so begann der türkische Außenminister seine Ausführungen in Berlin. Für Mevlüt Çavuşoğlu sind Schamoffensiven an der Seite eines deutschen Amtskollegen eher die Ausnahme. Zusammen mit dem türkischen Minister für Tourismus und der stellvertretenden Gesundheitsministerin warb Çavuşoğlu um deutsche Touristen. 5 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Anders als für Spanien und Italien existiert für die Türkei aber nach wie vor eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Die türkische Delegation hatte Daten mitgebracht, die aus ihrer Sicht ein sicheres und gesundes Umfeld belegen. Heiko Maas betonte aber die Abstimmung mit den EU-Partnern.
Wir werden jetzt im EU-Kreis im Rahmen unserer Präsidentschaft im Zwei-Wochen-Takt entscheiden, ob und wo weitere Lockerungen möglich sind. Und unsere Hoffnung ist, dass es natürlich bald zu mehr Öffnungen kommt und wir deshalb auch außerordentlich froh sind, dass wir heute noch einmal eine Vielzahl von Informationen austauschen konnten.
Die Positivliste unbedenklicher Urlaubsländer sei eine politische Liste, kritisierte Çavuşoğlu angesichts dieser Auskunft. Meldungen, denen zufolge Infizierte in der Türkei mit Medikamenten zwangsbehandelt werden, bestritt der Gast aus Ankara hier durch die Übersetzerin.
Kein Patient, kein Tourist wird dazu gezwungen werden, dieses eine oder das andere Medikament zu nehmen. Auf keinen Fall. Nur wenn der Patient selber dazu zustimmt.
Das sei doch schon mal ein wichtiger Fortschritt, bemerkte Maas. Mit Blick auf andere Themen war von Herzlichkeit dann nicht mehr viel zu spüren. Çavuşoğlu wurde von Journalisten auf Waffenlieferungen an die libysche Einheitsregierung angesprochen. Der türkische Außenminister verwies schnell auf diejenigen, die seiner Ansicht nach die Gegenseite in Libyen mit Waffen versorgen.
Wir haben also von Abu Dhabi Flieger, die kommen, Waffen, die kommen. Frankreich genauso schickt Waffen zu dem nicht legitimisierten Haftar. Und unsere Beziehungen aber, die wir zu der legitimen Regierung haben, die werden auf einmal in den Vordergrund gehoben. Zu den anderen wird nichts gesagt. Das heißt, man muss da wirklich ehrlich sein.
Heiko Maas, der durch den sogenannten Berliner Prozess versucht, das Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen, nannte die Türkei nicht beim Namen, verwies jedoch auf die EU-Mission Irini, die das Embargo durchsetzen soll.
Wir werden nicht dauerhaft akzeptieren können, dass dieser Krieg weiterhin von außen mitgeführt wird.
Und noch ein Konflikt erhitzt die Gemüter. Am 10. Juni waren sich zwei türkische und französische Kriegsschiffe vor der Küste Libyens gefährlich nahe gekommen. Paris beklagt eine Provokation. Die türkische Fregatte habe ihr Feuerleitradar auf die Franzosen ausgerichtet. Ein sehr ernster Zwischenfall, so kommentierte die Bundeskanzlerin gestern den Fall. Noch untersucht die NATO. Man sammle Informationen, so Heiko Maas heute. Cavusoglu ging jedoch in die Offensive.
Wenn Frankreich da falsche Behauptungen aufstellt und gegen die Türkei arbeitet, das sollte nicht akzeptiert werden. Wir erwarten von Frankreich, dass Frankreich sich entschuldigt, bedingungslos entschuldigt, weil Frankreich keine wahren Informationen weitergegeben hat.
Eine Entschuldigung aus Paris ist unwahrscheinlich. Frankreich drängt auf ein Sondertreffen der EU-Außenminister. Die Themenliste der EU-Ratspräsidentschaft scheint länger und länger zu werden.
Eine ganze Woche hatten die Bürger Russlands Gelegenheit, über eine Verfassungsänderung abzustimmen. Manche Beobachter sagen auch, sie hatten die Pflicht dazu. So zum Beispiel das US-Außenministerium. Es sieht Zwang und Druck auf sowohl Wähler als auch auf Gegner der Verfassungsänderung und eine Behinderung unabhängiger Wahlbeobachter. Im Kreml dagegen Triumphgefühl über den erfolgreichen Schachzug, der Putin die Amtszeiten 5 und 6 ermöglichen wird.
Präsident Putin ließ am Nachmittag eine kurze Ansprache im Staatsfernsehen ausstrahlen. Ich möchte mich mit Worten des Dankes an die Bürger Russlands wenden. Ich möchte sagen, danke Ihnen sehr für die Unterstützung und das Vertrauen. Nach den Zahlen der Zentralen Wahlkommission in Moskau stimmten 77,9% für die Verfassungsänderungen und 21,1% dagegen. Die Wahlbeteiligung soll knapp 68% betragen haben, wurde mitgeteilt. Es seien keine Manipulationen bekannt geworden, die Einfluss auf das Ergebnis gehabt hätten. Besonders groß fiel die Zustimmung in Kaukasusregionen wie Tschetschenien oder Dagestan aus, aber auch in der sibirischen Republik Tuwa oder auf der annektierten Halbinsel Krim. Eine breite Mehrheit wird auch aus den Großstädten Moskau und St. Petersburg berichtet. Während in der Hauptstadt gut 2/3 Ja-Stimmen anfielen, waren es in der Hafenstadt mehr als 3/4. Für den Soziologen Denis Volkov vom Meinungsforschungsinstitut Levada-Zentrum in Moskau sind diese Zahlen keine Überraschung. Alle Befragungen hatten gezeigt, dass die Verteilung so werden wird. Das Einzige ist, dass die Staatsmacht klar die Schwankenden überzeugt hat, analysierte er im Sender Echo Moskwy. Und so gibt es unter denen, die abgestimmt haben, eine Mehrheit, die sich für Ja ausgesprochen hat. Aber die Mehrheit derer, die gegen die Verfassungsänderungen ist, hat nicht abgestimmt. Politisch wichtig sind nur die Stimmen derer, die teilgenommen haben.
Die Gegner haben ihre Meinung nicht gezeigt, nicht öffentlich gemacht, so der Soziologe weiter. Sie haben nicht mobilisiert. Sie hatten zwar nicht solche Ressourcen wie die Staatsmacht, aber sie hatten auch keine Strategie. Wir haben immer beobachtet und beobachten auch jetzt, dass die Leute von ihren Anführern eine verständliche Strategie erwarten. Sagen Sie uns, was wir tun. Wählen oder nicht wählen, boykottieren oder nicht boykottieren. Die außerparlamentarische Opposition und die Zivilgesellschaft hatten sich auf keine gemeinsame Position zum Plebiszit geeinigt. In der kleinen Teilöffentlichkeit, in der noch politische Diskussionen geführt werden, wurde am Vormittag vor allem die Frage gestellt, wie legitim diese Abstimmung sei. Grigori Melkanjans spricht für die unabhängige Wahlbeobachterorganisation GOLAS, zu Deutsch Stimme. Wir ziehen das unerfreuliche Fazit, dass dies in der jüngeren Geschichte unseres Landes eine Abstimmung ohne Beispiel ist. Sie wird vermutlich in die Geschichte als Exempel für einen Angriff auf die Souveränität des Volkes eingehen. Die Bemühungen des Staates, das Ergebnis sicherzustellen, hätten sich auf die ersten Tage der Abstimmung konzentriert, die insgesamt eine Woche dauerte. Das war die Abstimmung unter Druck, die Abstimmung in Unternehmen, die Stimmabgabe zu Hause, auf der Straße. Das sind alles verschiedene Formen von Abstimmungen, die von der Zivilgesellschaft nur sehr schlecht kontrolliert werden können. Dabei aber werden sie sehr gut von der Staatsverwaltung kontrolliert, die ihre Mitarbeiter zur Abstimmung nötigen will. In diesen ersten 6 Tagen haben 58 Millionen Menschen abgestimmt. Es gab in der Gesellschaft keine normale Debatte der Verfassungsänderungen. Die Gegner hatten nicht dieselben Möglichkeiten wie die Staatsorgane, wie die Wahlkommission, die nur für die Zustimmung
Zustimmung agitiert haben. Die Leute hatten keine vollständigen Informationen, sie konnten die Argumente für und dagegen nicht vergleichen. Solche Kritik ficht den Staat und seine Funktionäre jedoch nicht an. Schon jetzt mehren sich die Stimmen, das Wahlrecht zu ändern. Abstimmungen über mehrere Tage und die Einführung der landesweiten elektronischen Stimmabgabe könnten so zur Regel werden.
Tico Gries mit den Reaktionen über die Verfassungsänderung aus Moskau. Und jetzt hat Thomas Grimmer das Wort mit den Pressestimmen aus den Zeitungen von morgen.
Ja, die Zeitungen beschäftigen sich unter anderem mit den beiden wichtigen Entscheidungen, die heute im Bundestag gefallen sind. Zum einen wurde ja der zweite Nachtragshaushalt in der Corona-Krise verabschiedet, zum anderen die Grundrente. Zur Grundrente ist das Echo in den Kommentaren geteilt. Die Frankfurter Rundschau findet, ja, es ist gut, dass die Große Koalition nach einem viele Monate langen Dauergezerre endlich das entsprechende Gesetz beschlossen hat. Die Grundrente ist geeignet, ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem zumindest abzumildern. Es gibt viele Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet und eingezahlt haben, die aber am Ende wegen niedriger Löhne nur eine sehr geringe Rente herausbekommen. Die Pforzheimer Zeitung kritisiert dagegen, dass zu viele Ältere, die lange gearbeitet haben, wegen fehlender Anspruchsvoraussetzungen bei der Grundrente leer ausgehen. Umgekehrt profitiert aber auch, wer ein stattliches Vermögen auf der hohen Kante hat. Mit Respekt vor Lebensleistungen hat das wenig zu tun. Mit sozialer Gerechtigkeit genauso wenig. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel bemängelt, für die Grundrente gäbe es, Zitat, veraltete Voraussetzungen. Den Arbeiter mit 45 Berufsjahren gibt es immer seltener. Brüche im Erwerbsleben, Teilzeit und Auszeit sind Alltag in der Arbeitswelt. Als Reaktion repariert der Staat das Rentensystem zur Patchwork-Decke. Die Grundrente ist ein weiterer Flicken. Sie ersetzt keine echte Rentenreform, sondern zeigt ihre Notwendigkeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert den zweiten Nachtragshaushalt, durch den die Neuverschuldung im laufenden Jahr auf fast 218 Milliarden Euro steigt. Die FAZ schreibt dazu, Rücklagen hätten in Anspruch genommen werden können, so die Kritik auch des Bundesrechnungshofs, was einen Teil der Kreditaufnahme überflüssig gemacht hätte. Alles in allem muss dem beispiellosen Schuldenpaket aber attestiert werden. Es wäre wenig glaubwürdig, erst das Land zwangsweise lahmzulegen, ohne anschließend für die große Kurbel zu sorgen, die es wieder in Schwung bringt. Die Volksstimme aus Magdeburg befürchtet, dass sich die Regierung mit Nachtragshaushalt, Grundrente und vielen anderen Ausgaben finanziell übernimmt, weil Kredite keine Zinsen mehr kosten. Sie belasten den laufenden Haushalt nicht. Darauf können sich die aktuell Regierenden zumindest während ihrer Amtszeit verlassen. Warum sollte Olaf Scholz auch danach fragen, wer in 10 Jahren die Zeche zahlen muss? Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg drückt das Ganze so aus. Kurz vor der Sommerpause zieht die Berliner Politik die Spendierhosen an. Bundestag und Bundesrat bringen Programme mit einem Rekordvolumen von hunderten Milliarden Euro auf den Weg. Doch eines ist sicher, auch wenn es länger dauern sollte, die Rechnung wird kommen.
Danke, Thomas Grimmer, für die heutige Presseschau. Das war der heutige Tag im Deutschlandfunk. Morgen soll das Kohleausstiegsgesetz im Bundestag verabschiedet werden. Dazu im Interview Annalena Baerbock von den Grünen um 7:15 in den Informationen am Morgen. Ich bin Jonas Rehse, sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.